sehr sind sie mit sich und ihrer Vergangenheit im Reinen? Sind sie mit allen Entscheidungen ihres Lebens einverstanden, mit denen, die gut gelaufen sind und mit denen, die sich als Katastrophen herausgestellt haben? Oder hadern sie manchmal auch mit sich? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man mit seinem Leben und sich selbst über Kreuz liegen kann. Zum Beispiel, was ja nicht so selten vorkommt, wenn, ich bleibe mal bei meinem Geschlecht, Männer auf Dienstreise sind und, weil es sich halt so anbietet, mit einer Kollegin eine Affäre anfangen. Deswegen geht die eigene Beziehung in die Brüche, die Ehe scheitert, die Familie wird getrennt und ich kann meine drei Kinder dann, wenn es gut läuft, alle zwei Wochen mal sehen. Da gibt es dann Männer, die sagen, mein Gott, war ich dumm. Hätt's das gebraucht. Ich habe doch gewusst, wohin das führt. Aus der Affäre ist nichts geworden und meine Familie habe ich nachhaltig zerstört. Eine andere Geschichte, eine Freundin von mir hat mit schwierigerem Klientel zu tun. Es ist eine Behörde, wo sie sich darum kümmert und die Beratungsstunden und Begegnungen müssen vom Klienten abgezeichnet werden. Es gibt immer so Fristen, wo man das Ganze einreichen muss, einen Fall abschließen und sie hat eine Unterschrift nicht bekommen. Sie weiß, dass ihre Kundschaft schwierig ist, man muss da sehr lange hinterherlaufen, es ist ganz kompliziert, in den letzten paar Tagen noch die Sache abzuschließen. Und weil sie ihre Ruhe haben will und denkt, das geht schon gut, fälscht sie die Unterschrift und gibt die Sache ab. Es fliegt auf und sie ist ihren Job los. Urkundenfälschung. Hat's das gebraucht? Mein Gott, bin ich dumm gewesen. Ich wusste doch, dass das nicht sein muss und ich muss mich jetzt auch nicht wundern, dass ich arbeitslos bin und umschulen muss auf was ganz anderes. Kennen Sie selbst solche Situationen, wo Menschen sich anklagen für das, was war? Es gibt ja auch ganz andere Charaktere, Leute, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich selbst anzuklagen. Die haben nicht eine Affäre, sondern zehn und sagen, ja, so bin ich halt, das Leben ist schön, nimm doch mit, was sich anbietet. Die soll sich nicht so haben, meine Frau, die macht es doch genauso. Oder es gibt ja auch ganz viele Leute, die beruflich immer wieder durchkommen. Die nehmen nicht nur Kugelschreiber mit, die nehmen ganze Drucker mit und keinem fällt's auf. Die machen nicht nur hier mal einen Haken falsch, sondern grundsätzlich tunen sie alles an Statistik, was nur irgendwie geht. Trotzdem sind sie im Ranking der beliebtesten Mitarbeiter ganz weit oben. Alle applaudieren ihnen, nie fällt irgendwas auf. Die können Milliarden verschieben und keiner kriegt's mit. Tja, wenn's geht, ne? Ich habe ja meine Villa schon längst, also was heißt eine, meine 10 Villen schon längst ausgelagert auf eine andere Gesellschaft, da kommt keiner hin, auch bei einer Privatinsolvenz. Da ist wenig Selbstanklage. Da klagt kein Herz an. Der Anfang der Lesungen war Paulus. Ich stelle mir Paulus genauso zerknirscht vor wie den Petrus nach der Auferstehung. Der, der jahrelang das Christentum verfolgt hat, schätzungsweise mindestens 5 Jahre, als er sein Bekehrungserlebnis hat und es ihm wie Schuppen von den Augen fällt, als er nach 3 Tagen Blindheit und Grabesstille seine eigene Auferstehung erfährt, wird er das nicht locker und leicht abgetan haben. Wir wissen aus dem Galaterbrief, dass er 3 Jahre in der Araba war, also sich quasi in die Wüste zurückgezogen hat, unten im Südosten des gelobten Landes auf der anderen Seite des Jordan. Er wird 3 Jahre gebraucht haben, das zu verarbeiten und diesen Switch vom Christenverfolger zum Christenverteidiger hinzubekommen. Erst nach 3 Jahren kehrt er zurück in seine Heimat Tarsus Und dann braucht es den Barnabas, der ihn von dort abholt, um ihn zum Apostelkonzil nach Jerusalem zu bringen. Sie können sich vorstellen, wie der ehemalige, sehr erfolgreiche Christenverfolger im Kreis der Apostel aufgenommen wird. Die werden ihm keine High Five gegeben haben. Gut, dass du da bist. Er wird einige Male zu Kreuze gekrochen sein, um zu beweisen, dass diese Konversion keine Spionage ist, sondern tatsächlich eine Herzensbekehrung. Paulus wird sich kräftig angeklagt haben. Sein Herz klagt ihn an. Wieder einmal ist es kein Zufall, wie die Kirche die Texte kombiniert. Wir können nicht reinschauen in das, was in Paulus passiert, aber die zweite Lesung, das dritte Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, hat genau das zum Gegenstand. Wenn ich mich im Lichte Gottes sehe, wenn ich meine Wahrheit über mich begreife, dann erschrecke ich vor mir selbst und ich beginne mich zu verurteilen. Das ist nicht gut. Das ist nur der erste Schritt. Wie komme ich zu einer inneren Versöhnung? Wie komme ich dahin, dass ich wieder innerlich frei werde, dass mein Herz mich nicht anklagt, dass ich, wie es Johannes schreibt, zur Paresia, zu einer Freimütigkeit, einer Heiterkeit, einer Freude, einer Gelassenheit komme im Umgang mit mir selbst und meiner doch nicht ganz glorreichen Lebensgeschichte? Wie funktioniert das? Der Johannesbrief bietet, wenn man genau hinschaut, drei mögliche Strategien. Das erste ist was ich sehr liebe, es ist proklamierendes Gebet. Wenn ich feststelle, ich verurteile mich selbst schon mal wieder für einen Fehler in der Vergangenheit, der schon lange vergeben und auch von Gott in der Beichte vergeben ist, wenn es immer wieder kommt, dann habe ich einen Satz, 1. Johannes 3,20. Gott ist größer als mein Herz. Gott ist größer. Wenn du dich mal wieder klein machst, weil du zu klein, zu dick und zu dumm bist, dann benutzt diesen Satz. Gott ist größer. Gott ist größer als mein Herz. Und du wirst feststellen, es verändert sich was. Das zweite ist, etwas versteckt auch in diesem Zusammenhang, ich kann beten, dass mein Herz sich verändert. Diese Fähigkeit nennt die Bibel Herzensreinheit, taucht auch in den Seligpreisungen auf. Wenn mein Herz geläutert wird, gereinigt wird von Gott, dann muss ich mich nicht mehr verurteilen. Herr, reinige mein Herz. Das ist die zweite Strategie. Und die dritte Strategie wäre, mach's einfach. Verhalte dich einfach so, als wäre das Ganze vorbei. Das ist genauso wie mit dem Glauben. Wenn ich denke, ich kann erst dann anfangen, von Jesus zu erzählen, wenn ich alles verstanden habe, wenn ich das ganze Evangelium begriffen habe, wenn jeder Glaubenszweifel vorbei ist, dann kann ich Ihnen verraten, der Tag kommt nie. Du fühlst dich nie bereit, loszugehen, loszulegen. Du musst es einfach tun. Lebe so, als würdest du glauben. Lebe so, als seist du von allem überzeugt. Lebe so, als würde die Liebe Christi durch dich durch zu anderen Menschen gehen. Tu es einfach. Der dritte Rat, der im Johannesbrief drinsteckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus das alles auch so gemacht hat. Was er selbst proklamieren musste, Jesus ist größer als mein Herz, seine Vergebung ist größer als mein Herz, seine Liebe, seine Annahme ist größer als mein Herz. Dass er bestimmt auch gebeten hat, gebittet, gefleht hat, Herr, mach mein Herz neu. Und dass er dann einfach angefangen hat, zu predigen, zu verkündigen, Zeugnis zu geben, dass dieser Jesus lebt, obwohl er noch lange nicht so weit war. Und jetzt habe ich Ihnen auch das Evangelium vom Weinstock ausgelegt. Jetzt habe ich Ihnen auch auf eine andere Art und Weise gesagt, dass Jesus der Weinstock ist, an dem man dranbleiben muss. dass es Zweige gibt, die gereinigt werden müssen, damit andere mehr Frucht bringen. Dass ich in ihm sein muss, damit er in mir sein kann. Du in mir, ich in dir. Sie sehen, es lohnt sich tatsächlich, alle Texte des Sonntags gemeinsam anzuschauen, weil ein Text den anderen erklärt. Und es ist kein Zufall und nicht überflüssig, dass die Kirche diese Kollektion an Texten bietet, um ein bisschen mehr zu verstehen von der Tiefe und Verborgenheit Gottes. Gott ist größer. Ich liebe diesen Satz und ich kann ihn verraten, er hat mir schon in mancher dunklen Stunde geholfen, weil Versuchungen und Verzweiflung habe nicht nur ich, auch Sie haben das immer wieder. Nehmen Sie diesen Satz mit. Zumindest das sollten Sie heute mitnehmen. Gott ist größer als mein Herz. Er verurteilt nicht. Und wenn ich mich verurteile, ich soll es einfach bleiben lassen. Denn Gott ist größer. Amen.